Börsenradio Network AG. Marktbericht.
Heute ist Mittwoch, 17. April 2024. Aus dem Börsenradio-Studio B meldet sich Peter Heinrich. Im A-Studio schneidet Kollege Andreas Groß die Interviews. Der DAX arbeitet heute an einer Stabilisierung. Und Steuereffekte in den USA drücken auf Kurse. Zusammen macht das für heute die Schlusskurse. Keine Veränderung, plus 0,1%, 17.787 Zähler. Und schauen wir noch nach Wien zum ATX als TR Total Return 7.891, ein Plus von 0,3%. Unsere Themen und Interviewgäste, unter anderem A1 Telekom Austria Q1 2024. Solider Start ins Jahr. Der CEO sagt, wir sind sehr zufrieden. 43.000 Investmentfonds im Blick. Dachfondsmanager Fett sagt, ich lasse die besten Vermögensverwalter der Welt für mich arbeiten. Und ein Podcast mit der Kräuter, Verkaufstrainer Nummer 1 in Europa. Er sagt, investiere in dein eigenes Unternehmen, denn das kennst du am besten.
Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Quartalsbericht.
Hallo, Thomas Arnoldner, stellvertretender CEO der Telekom Austria AG.
Hier ist das Börsenradio, Andi Groß, mein Name, grüße ganz herzlich. Die A1 Telekom Austria, bei den Jahreszahlen, da hatten wir gesprochen, da gab es deutlich mehr Umsatz, deutlich mehr Gewinn. Jetzt verglichen damit scheint der Start ins neue Jahr ein bisschen verhaltener zu sein. Der Umsatz steigt leicht, 0,7%. Das Periodenergebnis ist dann doch 13% niedriger bei 117 Millionen. Woran liegt denn das, Herr Arnold?
Ja, hallo. Zunächst einmal, verhaltener Start, das ist Ihre Interpretation. Wir finden, es ist ein sehr solides Ergebnis. Wir haben ein Umsatzwachstum von 0,7%, das ist richtig, aber gleichzeitig ein EBITDA-Wachstum von über 4%. Und das ist doch in dieser Branche, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Ja, wir haben Effekte, die uns speziell im ersten Quartal treffen. Auf der einen Seite, auf der Umsatzseite ist es so, dass wir hier speziell im Bereich der Hardware-Umsätze, die für uns ja nicht so relevant sind wie die laufenden Umsätze aus Dienstleistungen, dass die gewissen Schwankungen unterlegen sind. Und hier haben wir vor allem im Periodenvergleich ein sehr starkes Quartal im vergangenen Jahr gehabt. Der andere Effekt, den wir sehen, ist, dass wir im ersten Quartal, so wie auch schon im letzten Jahr, etwas darunter leiden, dass viele der Preissprünge, die inflationsgetrieben sind. Wir sind vor allem die Gehaltsanpassungen in Österreich aufgrund der Kollektivvertragsverhandlungen hervorzuheben, dass die mit 1. Jänner wirksam werden und wir gleichzeitig auf der anderen Seite wertsichernde Maßnahmen auf der Kundenseite durchführen, die aber durchwegs nicht mit 1. Jänner, sondern erst später wirksam werden, in Österreich zum Beispiel mit 1. April. Und deswegen ist das erste Quartal traditionell bei uns jetzt vielleicht nicht ganz so stark wie Rest des Jahres. Und wenn Sie das Q4 hervorheben, muss man sagen, dass Sie hier natürlich auch vergleichen mit einem Rekordjahr 2023, in dem wir noch nie so viel Umsatz oder auch nie so viel EBITDA in der Geschichte des Unternehmens hatten.
Eine Besonderheit im Mobilfunkbusiness sind die regelmäßigen Frequenzauktion, da fand wieder eine statt. Da will man also besonders wenig bezahlen und besonders viel bekommen. Ist das gelungen?
Ich glaube, wir haben überall einen fairen Preis gezahlt. Wir haben ja mittlerweile in 5 unserer Märkte 5G ausgerollt, im Übrigen schon in einem sehr hohen Ausmaß. In allen Märkten erreichen wir weit über 80% der Bevölkerung mit 5G. In Österreich konkret sind es zum Beispiel 85%. Wir haben in Summe aktuell knappe 200 Millionen Euro an Lizenzkosten für neue 5G-Frequenzen in der Gruppe investiert. Das ist natürlich auf der einen Seite eine stolze Summe, auf der anderen Seite ist das natürlich die Grundlage unseres Mobilfunkgeschäftes. Wir haben eine sehr, sehr gute Frequenzausstattung jetzt in all diesen Märkten, in all den für uns relevanten Bändern. Zuletzt eine Frequenzauktion in Österreich. Da ging es auf der einen Seite um verbleibende Frequenzen im 3,5 GHz-Bereich, ist eines der Hauptbänder für 5G, und auf der anderen Seite um neue Frequenzen im 26 GHz-Bereich, von denen die Einsatzszenarien heutzutage noch nicht ganz klar absehbar sind. Hier geht man eher von Anwendungen auf Industriecampusen zum Beispiel aus. Und hier haben wir mit eine Investition von etwas über 7 Millionen Euro in Österreich, eine weitere gute Grundlage für den 5G-Ausbau und die Verdichtung gelegt.
Und wann kommt 6G?
Wir in der Branche scherzen immer zwischen den Gs, liegen im Schnitt so circa 10 Jahre. Das ist etwas, was wir gesehen haben, von 2G auf 3G, von 3G auf 4G, von 4G auf 5G. Und deswegen gehen wir davon aus, dass wir 6G in etwa um das Jahr 2030 im relevanten kommerziellen Einsatz sehen werden.
Nochmal die Börsenlage des Tages. Der DAX zeigt sich heute, nennen wir es mal, mit einer Stabilisierung, nachdem er vor kurzem ja unter die 18.000er Marke gefallen war, kommentiert Konstantin Oldenburger von CMC. Diese Mitte der Woche einsetzende Erholung konnte ja in den letzten zwei Versuchen nicht gehalten werden. Bleibt zu hoffen, dass es diesmal anders sein wird. Der Markt scheint von der anfänglichen Erwartung abzurücken, dass die US-Notenbank, also die Fed, mehrfach die Zinsen senken könnte. Nun sieht es danach aus, dass eine Zinswende zwar auf sich warten lässt, aber vor den Präsidentschaftswahlen im November noch eingeleitet werden könnte. Ein weiterer Druckpunkt ist der Effekt der Steuerzahlungen in den USA, der gerade in einer sonst starken Börsenphase für zusätzliche Belastung sorgt. Währenddessen könnte die gerade angelaufene Berichtssaison neues Momentum bringen, besonders wenn geopolitische Spannungen nicht weiter eskalieren. Die Chipbranche leidet heute unter einem Rückgang. Infineon und Extron verlieren nach enttäuschenden Zahlen von ASML. Die Ölpreise fallen ebenfalls, da die Sorgen um die wirtschaftliche Lage in China die Nachfrage dämpfen könnte. Zum Beispiel das Brentöl pendelt aktuell zwischen 89 und 90 Dollar je Barrel.
Grüß Gott, mein Name ist Günther Fett.
Jetzt hatten Sie eingangs gesprochen über die verschiedenen Bereiche. Also da gab es Asien, da gab es Gesundheit. Ja. Möglicherweise gibt es auch KI und alles Mögliche. Wo sind denn jetzt momentan die interessanten Bereiche, wo die Rendite am höchsten ist?
Ja, dieser Fonds, der die 22% gemacht hat über die letzten 15 Jahre, der heißt US Technology. Da sieht man ja schon, in was er investiert ist. US Technology. Und die ganze Technology-Branche ist natürlich in den letzten Monaten sehr, sehr stark gewachsen wegen der KI. Allerdings musste sie ja auch einiges aufholen, weil wir haben vor Jahren jetzt mal, vor 3-4 Jahren eine Entwicklung gehabt. Da sind zum Beispiel auch die Value-Fonds sehr, sehr stark gestiegen und die IT-Fonds eher etwas zurückgeblieben. Aber das sind Entwicklungen, die gleichen sich in meinem DAX voraus, weil natürlich habe ich nicht nur IT-Fonds oder Technology-Fonds, sondern auch Value-Fonds. Aber wenn ich mir jetzt meinen Value-Fonds angucke, ich sehe ihn hier in meiner Liste, das sind jetzt Performance-Zahlen, die kann im Grunde genommen jeder nachvollziehen, wenn er sich das wirklich anschauen würde, wenn er sich intensiver mit dem Thema beschäftigen würde. Aber die meisten Leute machen es, also ich sehe jetzt hier meinen Value-Fonds, der hat die letzten 15 Jahre per anno 17,5% gemacht. Hallo. Also es ist ja...
Ich glaube, wenn ein Fondsmanager oder ein Dachfondsmanager völlig fasziniert ist von den Performance-Zahlen seiner Fonds, besser kann man sich treffen.
Noch ein paar Firmenmeldungen in Kürze. Adidas, nach einem starken Jahresauftakt hebt Adidas die Prognose an. Der Umsatz soll 2024 um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentsatz wachsen. Das Betriebsergebnis wird auf 700 Millionen Euro geschätzt. Lufthansa, mal unter die Lupe genommen. Im europaweiten Vergleich hatte Lufthansa die meisten Flugausfälle im ersten Quartal. 5,99% der Flüge fielen aus. Und nun ein Ausschnitt aus dem Podcast mit Dirk Kräuter. Ja, das stimmt. Was mir jetzt dazu einfällt, Umgang mit Geld, also ich darf jetzt keine Namen nennen, aber ja, seit den letzten 30 Jahren, nachdem ich Börsenradio gegründet habe, da kenne ich jetzt eine ganze Reihe von Chefvolkswirten der großen Banken oder nennen wir es mal Vermögensgeldeinsammelstellen. Die wissen alles besser, was die EZB falsch macht oder machen sollte, aber die haben selber nicht ihr Geld im Griff. Also die verdienen richtig Kohle und so wie sie es verdienen, hauen sie es wieder raus. Die haben große Wohnungen, großen Pool, großes Auto, große Klappe und fliegen nach Mallorca. In dieser Frankfurter Banken-Community, ja, muss man sein und ein bisschen anzugeben. Aber die haben keine 12 Monate Reserven auf dem Konto, um ihr Lebensstandard zu halten, wenn was schief gehen würde. Und du sagtest ja vorhin, es gibt gute Zeiten, es gibt schlechte Zeiten, es gibt Sommer und es gibt Winter. Ja, wie viel sollte man denn von dem Geld behalten, was man bekommt? Was ist dein Rat?
Lass mich nochmal einen anderen Blickwinkel darauf machen. Mhm. Der erste Blickwinkel ist, überleg dir genau, von wem du einen Rat annimmst. Das wissen wir beide. Wir haben irgendwelche körperlichen Beschwerden, wir gehen zu einem Arzt. Der Arzt ist stark übergewichtig, der Arzt raucht und der sieht auch nicht gesund aus, er macht keinen Sport. Und der Arzt sagt uns jetzt, wie wir gesünder leben. Da gehen wir nicht hin, kein zweites Mal, weil wir ihm nicht glauben. Das Gleiche ist beim Thema Geld. Beim Thema Geld gehst du zu dem Anlageberater deines Geldinstitutes. Sorry, der fährt einen Mittelklassewagen, der lebt in durchschnittlichen Verhältnissen. Du weißt auch, was der so im Monat netto mit nach Hause nimmt. Und du weißt, dass der nicht siebenstellig auf seinem Konto hat. Du weißt, dass er kein großes Aktiendepot hat. Aber der erklärt dir dann, wie du jetzt am besten anlegst. Also der erste Punkt ist, frage dich wirklich, von wem nimmst du einen Rat an? Überleg dir das dreimal, hinterfrage das. Haben die Leute wirklich eine Kompetenz und nicht nur eine angelesene Kompetenz? Haben sie wirklich eine Erfahrungskompetenz in dem Bereich? Erster Punkt. Zweiter Punkt, wieder ein Unternehmerblickwinkel. Du hast 6 Mitarbeiter. Die 6 Mitarbeiter, festangestellt, kommen morgen zur Arbeit. Du sagst, Leute, geht mal nicht an euren Arbeitsplatz, setzt euch bitte mal in den Pausenraum und ich melde mich bei euch. So, jetzt sitzen die im Pausenraum, haben eine gute Zeit, spielen mit ihrem Handy und zum Feierabend kommst du wieder und sagst, so Leute, ihr könnt jetzt wieder nach Hause gehen. Okay, machen die. Nächsten Tag kommen die wieder, du sagst wieder Pausenraum, du lässt die wieder da sitzen, völlig unproduktiv und dann gehen die wieder. Kein Unternehmer würde so mit Mitarbeitern umgehen. Wir tun das aber mit Geld. Wir nehmen Geld und packen das Geld in den Pausenraum. Also ich gebe dir ein Beispiel von mir. Ich habe physisches Gold, Gold und Silber, aber der Großteil ist Gold. Ich habe ziemlich viel davon gekauft, um mir selber ein Sicherheitsgefühl zu geben. Das ist in der Pandemie entstanden. In der Pandemie hatte ich das Gefühl, ich möchte meine Freiheit haben und ich möchte, wenn es drauf ankommt, meine Familie nehmen, eine Tasche nehmen, da ist das Gold drin und wir reisen irgendwo hin, wo wir glücklich sind und bleiben so lange da, bis das die Welt wieder bei Sinnen ist. Das ist da entstanden und da habe ich sehr viel Gold gekauft. Das Gold ist bei mir im Safe. So, ist das eine intelligente Geldanlage? Nein, weil ich stecke mein Geld in den Pausenraum und sage den Goldbarren, bleibt mal schön da drin. Ja, Gold ist gestiegen seitdem. Ich habe also einen gewissen Zuwachs, aber das ist trotzdem nicht nennenswert.
Ja, könnte auch wieder fallen, ne? Also.
Könnte auch wieder fallen. So, das ist nur für mich, um mir ein sicheres Gefühl zu geben. Und ich habe dann bei einer bestimmten Summe auch aufgehört und habe dann das Geld in andere Dinge gepackt. Also, das wichtige Learning ist, wir müssen unser Geld arbeiten lassen. Geld arbeiten lassen ist für mich beispielsweise, das in Immobilien zu stecken. Und diese Immobilien dann zu vermieten, Mieteinnahmen zu haben. Ich lasse die Immobilie arbeiten. Ich lasse mein Geld arbeiten. Dann nehme ich diese Immobilie und gehe damit zur Bank und sage, wie viel gebt ihr mir? Also alle sagen immer, in Dubai kriegst du kein Fremdkapital, aber das geht durchaus. So, und dann gibt mir die Bank Geld dafür. Damit kaufe ich die nächste Immobilie und vermiete die wieder. Ich lasse permanent mein Geld arbeiten. Und das ist ein wichtiges Learning. Also bei der Kapitalanlage ist es mir persönlich wichtig, dass das Geld so behandelt wird, wie ich Mitarbeiter behandle, nämlich das Geld soll produktiv sein.
Betrachten wir die Autowerte und die Branche. Continental im ersten Quartal schreibt Continental im Segment Autozulieferung rote Zahlen. Ein Verlust von 4,3 Euro pro 100 Euro Umsatz. VW mit einer neuen Plattform in Kooperation mit XPeng will VW in China die Kosten für E-Autos um 40% senken. Und Volvo, der LKW-Hersteller, überrascht mit einem starken Quartalsgewinn von 18,2 Milliarden Kronen. Deutlich über den Erwartungen. Christian Drastil im Gespräch mit Heiko Thieme.
Wir haben 1987 als Jahr des US-Crashs gehabt, wir haben 9-11 gehabt, wir haben Lehman gehabt, wir haben Covid gehabt. Was hat dich am härtesten erschüttert und wo hast du am meisten lernen können von diesen großen Einschlägen der Vergangenheit?
Na gut, den Crash 87 habe ich hautnah erlebt, weil ich ja den Handel leitete für Deutsche Bank. Ich habe ihn auch dann am Wochenende vorher, am Freitag vorausgesagt, wir kriegen einen großen Einbruch am Montag. Ja. Nie gedacht, dass wir 508 Punkte verlieren oder 504 Punkte beim Dow Jones, aber dass wir einen Rückgang sehen. Da haben wir gerade eine Gruppe aus Deutschland hatten, ich sage, pass mal auf, wir kriegen einen Kurs, ach, Heiko Thieme ist Optimist, wie kann der so pessimistisch werden? Und dann ging es hinunter. Und da ich den Handel ja auch im Handel Position hatte für uns, da hatte ich meinen Kollegen am Nachmittag, Montagnachmittag, pass mal auf, jetzt müssen wir all das Geld, was wir haben, in den Markt hineintun. Ich sagte, du bist doch wahnsinnig, um Gottes Willen, das schmeißt uns doch der Vorstand raus. Nicht? Und dann sage ich, nein, das ist die große Chance, die wir haben. Es wurde nicht gemacht, ich wurde überstimmt. In den ersten Minuten am Dienstag ging der Markt noch weiter runter. Nicht? Wir waren bei 1722 und da ging dann temporär sogar auf 1616.
So muss man auch die 508 Punkte gewichten mit dem absoluten Indexniveau damals.
Natürlich. Und dann ging es also runter noch mal ein bisschen. Und dann da kam das deutsche Fernsehen an und der ZDF bei mir am Dienstag rief mich an, wie sehen Sie denn das? Ich sage, das war's. Sie sagen, Moment mal, das war's. Das sehen die Leute ja ganz anders. Ich sage, das war der größte Crash der Neuzeit. Mhm. Sagt der Team, können wir das mal aufnehmen? Sag ich, nee, aufnehmen können sie es nicht. Ich sitze hier verschwitzt und da hat er einen Kaffee getrunken, die ganze Nacht an meinem Standpunkt und Viewpoint gearbeitet, der wird heute gedruckt und so weiter. Sag, das wollen wir doch so sehen, das ganze Chaos. Ja. Ich habe mich dann noch duschen können, kurz und ich kam hin und sagte das. Dann wurde das gerade veröffentlicht, als der Markt den absoluten Tiefstand hatte.
Also da warst du als Asset Manager und als Mitarbeiter der Deutschen Bank, als Händler am tiefsten drin.
Wir waren ja nicht drin. Meine Kollegen hat ja nicht gemacht, dass sie gekauft haben. Ich habe sie nur empfohlen. Die haben gesagt, ich bin überstimmt worden. Dann wurde Ronald Reagan im Fernsehen erschienen. Dann Dr. Christian, Deutsche Bank, nicht wahr, wurde erschienen. Dann war der Bundeskanzler, glaube ich, auch interviewt worden. Und dann kam der kleine Heiko Thieme noch hinten an. Da gibt es ja so einen Spinner, ich sage das mal ein bisschen besser, der sagt, das war's, nicht wahr. Das war der Beginn meiner
Markenbildung,
Popularität, da die Leute mich noch monatlich finden, die waren noch derjenige, der so optimistisch war.
Schön.
Und das muss ich sagen, da sieht man, wie man plötzlich bei manchen gewissen Ereignissen dabei war. Du fragst dich jetzt nach den großen Ereignissen. Das, was natürlich wichtig war, war der 9-11 für mich, weil ich nach einem Vortrag von Hamburg kommen nach Spanien ging, da meine Schwiegereltern und meine Frau besuchte, die dort ein Sommerhaus hatten. Und mir wurde in Barcelona auf dem Flughafen wurden mir meine ganzen Papiere gestohlen mit dem Leihwagen. Oh. Ich hatte also keinen Pass und nichts. Wenn das nicht passiert wäre, wäre ich am Montag in New York gewesen und wäre am Dienstag, dem 11. September, auf der 102. Etage gewesen im World Trade Center bei einer Konferenz.
Boah, da war
dann wäre unser Gespräch heute auch nicht da. Ne?
Dann war die heutige Aufregung, die wir ja gemeinsam kurz hatten, ich darf es erwähnen im Vorgespräch, ich habe dich abgeholt vor dem Austria Center Vienna und du bist mir seltsam nackt unter Anführungszeichen vorgekommen. Ich habe nichts gesagt, weil es hat was gefehlt, dein roter Trademark-Schal. Und wie geht die Geschichte dann weiter? Du bist ohne Schal angekommen und ich muss Wien jetzt loben, ich kürze das ab. Ich bin zurückgegangen zur U-Bahn-Station und dort lag tatsächlich der Schal. Also Applaus an Wien. Dass dieser tolle Trademark-Schal, ich hätte es nie geglaubt.
Ich hab ihn um den Hals gehabt, aber nächstes Mal werde ich, wenn ich rausgehe, immer einen Knoten machen, damit er nicht weg will. Dir bin ich sehr dankbar dafür.
Ja, und ich bin den Wienern dankbar. Ich habe mich so gefreut, als wäre es mein eigener Schal gewesen. Ja.
Trotz Betriebsunterbrechung meldet United Airlines einen geringeren Verlust als erwartet von 124 Millionen Dollar. Heute steht Boeing im Fokus des US-Senates wegen Sicherheitsbedenken bei der Produktion des 787 Dreamliners. Borussia Dortmund, der Einzug ins Champions League-Halbfinale könnte Borussia mindestens 12,5 Millionen Euro zusätzlich an Kohle einbringen. Siemens eröffnet einen neuen Forschungsstandort in Garching, an dem 450 Mitarbeiter mit Wissenschaftlern zusammenarbeiten werden.
Ja, mein Name ist Erwin Hof. Ich bin in der Wiener Börse für den Bereich Finanzbildung zuständig. Wir machen sehr viel für Schulen, Schulvorträge. Wir haben Unterrichtsmaterialien aufbereitet für Lehrer und in der Erwachsenenbildung. Bin ich Leiter der Wiener Börseakademie. Das ist eine Einrichtung, wo wir sehr viele unterschiedliche Seminare anbieten für angehende und bereits aktive Privatanleger.
Bitte Koffer packen der Finanzbildung. Was muss ich da alles reintun in den Koffer?
Was muss ich reintun? Ich muss mir einen Überblick über die Finanzen verschaffen. Kann ich mir überhaupt die Börse leisten in diesem Sinne? Ich muss mich informieren. Was sind die Chancen und Risiken für die einzelnen Anlageklassen? Was kommt für mich überhaupt in Frage? Dann muss ich mir überlegen, wie gewichte ich das Ganze, wo möchte ich wirklich investiert sein und wie viel. Dann geht es an die Produktauswahl und ich brauche natürlich auch einen Broker, weil ohne Broker geht es natürlich nicht. Ich brauche den Zugang zur Börse und da sollte ich mich schlau machen und ich glaube, hier am Börsentag gibt es auch genug Möglichkeiten, sich hier zu informieren.
Und noch die Börsenweisheit des Tages. Der Markt ist wie ein großes Casino. Manchmal ist es klüger, am Rande zu stehen und zuzuschauen, statt alles auf eine Karte zu setzen. Ein Gedanke von André Costolani. Hier nochmal der Hinweis, alle Interviews in Langform gibt es natürlich auf börsenradio.de. Das war's, der Überblick vom Börsentag. Bis zum nächsten Mal aus dem Börsenradio Studio B von Börsenradio. Machen Sie es gut und passen Sie mir auf Ihr Portfolio auf.
Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.